Welche Strategie hast du für dein Leben? Wie gestaltest du dein Leben? Wie planst du es? Was ist dir wichtig? Was hat echten Wert in deinem Leben? Wofür lebst du? Jeder Fußballtrainer hat vor jedem Spiel eine Strategie, eine Taktik. Jeder Feldherr, der im Lauf der Geschichte seine Truppen in die Schlacht geschickt hat, hatte eine Strategie, einen Plan. Das griechische Wort Strategos bedeutet übrigens Feldherr. Vielleicht ist es dir wichtig, möglichst lange auf diesem Planeten zu leben. Dafür sicherst du dich nach allen Seiten ab. Vielleicht ist es dir wichtig, immer besonders gesund zu leben. Oder du möchtest einfach ein schönes, gemütliches Leben haben, ein tolles Haus, einen guten Job, Familie, Freizeit, Hobbys. Wir werden heute sehen, dass es letztlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Zwei Strategien für das Leben. Und wir werden sehen, dass nur eine von diesen beiden Strategien wirklich zum Ziel führt. Sinn hat, echten, wirklichen Wert, bleibenden Wert. Das Thema der heutigen Predigt lautet: die beste Strategie für dein Leben. Und ich lese uns aus dem Propheten Daniel, Kapitel 2, die Verse 1 bis 23. Und wem es möglich ist, dem bitte ich dazu aufzustehen. Dort heißt es: Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort: O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte von mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Soweit unser Text, ihr könnt euch wieder setzen. Lieber Vater im Himmel, großer, wunderbarer Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben als Maßstab, als Richtschnur, als Ermutigung und auch als Korrektur für unser Leben. Ja, bitte leite du jetzt unsere Gedanken. Danke. Amen. Wir können aus unserem Text heute zwei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, vertraue nicht auf diese Welt. Und zweitens, vertraue allein auf Gott, den Herrn. Erstens, vertraue nicht auf diese Welt. Unser Bibeltext nimmt uns hinein in die Weltgeschichte um das Jahr 603 vor Christus. Mitten in das Zentrum der damaligen Weltmacht Babylon. Direkt an den Hof des Königs Nebukadnezar, den damaligen Weltherrscher. Unser Text berichtet vom zweiten Regierungsjahr. Wie erwähnt, circa das Jahr 603 vor Christus. Die Datierung zeigt, es geht hier um wirkliche Geschichte. Nicht um irgendwelche Märchen, um Mythen oder Legenden. In Babylon wurde das Thronbesteigungsjahr des Königs extra gezählt. Und so kann man davon ausgehen, dass die vier Freunde hier etwa am Ende ihrer dreijährigen Ausbildungszeit waren. Es bleiben immer noch gewisse Unsicherheiten mit Kapitel 1, aber ungefähr davon wollen wir ausgehen. König Nebukadnezar hatte Träume. Träume, die seinen Geist beunruhigten. Er konnte nicht mehr schlafen. In Vers 29, also nach unserem Text, was nächste Woche Thema sein wird, da erfahren wir, dass König Nebukadnezar sich Gedanken um seine Zukunft machte. Dort heißt es, dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen würde. Der König machte sich Sorgen. Sorgen um die Zukunft seines Weltreiches. Wie wird es mit meinem Weltreich weitergehen? Werde ich die Pole Position, die ich mir jetzt so hart erkämpft habe, behalten können? Nebukadnezar war damals noch am Anfang seiner Herrschaft. Dieser großartige Sieg bei Karkemisch über die Ägypter, der war erst 2 Jahre her, im Jahre 605 vor Christus. Wir sehen hier, dass Gott dem König Nebukadnezar die Träume schickte. Gott begann hier am Herzen dieses großen, mächtigen Königs zu arbeiten. In Vers 29 lesen wir das auch. Nochmal dieser Vers, etwas weiter. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Und in Vers 30, damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Diese Verse sind sehr wichtig, auch für unser Verständnis. Gott wollte König Nebukadnezar eine Antwort auf seine Zukunftsfragen geben. Gott wollte diesem mächtigen Herrscher in seinen Ängsten, in seinen Nöten, in seinen Sorgen begegnen. So groß und gnädig und wunderbar ist unser Gott. Und was wir auch als Hintergrund wissen müssen natürlich, Gott wollte dies durch seinen Diener Daniel erreichen. Gott wollte Daniel dazu gebrauchen. Und das werden wir in den kommenden Wochen sehen, wie Gott Stück für Stück am Herzen dieses mächtigen Mannes gearbeitet hat. Bis dahin, dass er sich gedemütigt hat und allein dem wahren Gott gepriesen hat und ihn anerkannte. Wie reagierte König Nebukadnezar auf seine innere Unruhe, auf diesen Unfrieden in seinem Herzen, auf seine Fragen, auf seine Sorgen und Ängste? Wie so viele Herrscher der damaligen Zeit hatte er eine bestimmte Strategie. Eine Strategie der Angst- und Sorgenbewältigung. Er ließ sofort die weisesten Männer seines Reiches kommen. Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer, Chaldäer. Das sind wohl verschiedene Priesterklassen. Ich werde jetzt dann nur noch von Wahrsagepriestern sprechen, um das, die alle zusammenzufassen. Diese Leute sollten ihm den Traum und seine Deutung verkünden. Aber diese Leute waren tief im Okkultismus verstrickt. Sie betrieben Dinge, von denen Gott, der Herr, gesagt hatte zu seinem Volk Israel, diese Dinge sind euch streng verboten. Wer das nachlesen möchte, kann es gerne in 5. Mose Kapitel 18 ab Vers 9 nachlesen. Diese Männer standen mit dunklen Mächten im Bunde. Wie ist es bei dir? Welche Strategie hast du zur Angst- und Sorgenbewältigung? Wo suchst du nach Lösungen? Jemand hat einmal gesagt, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, dann zähle nicht die Schafe, sondern rede mit dem guten Hirten. Wo suchst du nach Antworten für dein Leben? Suchst du sie in Gottes Wort, in der einzig wahren Quelle? Auch heute versprechen sich viele Menschen Hilfe von Wahrsagern, von Astrologen, von Horoskopen. Sie suchen in der Esoterik, in bestimmten Medien und übersinnlichen Mitteln, in fernöstlichen Religionen. Und der Markt der Möglichkeiten ist hier unbegrenzt. Das sieht man auch, wenn beim City Park wieder diese Esoterikmesse ist. Von Zeit zu Zeit ist sie dort. Was dort alles angeboten wird, Wahnsinn. In unserem Text sehen wir, wie die Interessen des Königs Nebukadnezar und die Interessen der Wahrsagepriester aufeinanderprallten. Beide verfolgten unterschiedliche Strategien. Der König vertraute diesen Wahrsagepriestern nicht. Er war neu in der Regierung. Diese Priester waren in Babylon auch sehr mächtig. Und es gibt hier verschiedene Auslegungen. Manche sagen, er hatte den Traum vergessen. Ich denke, dass er ihn nicht vergessen hatte, aber es gibt eben auch die andere Auslegung. Also ich denke, er hatte ihn wohl nicht vergessen. Er wollte hier die Wahrsagepriester auf die Probe stellen. Der König wählte hier die Strategie von Zuckerbrot und Peitsche. Vers 5 folgende. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Was? Wie bitte? Geht's noch? Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Also Drohung mit Strafe und Schande einerseits, Versprechen von Belohnung und Ehre andererseits. Wir bekommen hier einen kleinen Einblick in die Grausamkeit der damaligen Völker. Dieses in Stücke hauen, das war ein orientalisches Strafrecht und auch in Babel wurde das wirklich angewandt. Die Wahrsagepriester wählten die Strategie des Zeitgewinns. Sie erkannten ziemlich schnell, der König verlangt hier etwas Unmögliches. Das können wir gar nicht. Darum machten sie mehrere Anläufe. Oh König, erzähle uns doch den Traum, dann können wir dir auch die Deutung sagen. Aber der König, der ging nicht darauf ein. Mit seiner Forderung, erzählt mir zuerst den Traum und dann die Deutung, da machte er es für diese Wahrsagepriester unmöglich. Aber damit gab er zugleich eine große, eine wunderbare Vorlage für das Eingreifen Gottes. Nur Gott kann. Menschliche Verlegenheiten sind oft Gottes Gelegenheiten. Menschliche Verlegenheiten sind oft Gottes Gelegenheiten. Die Wahrsagepriester mussten vor dem König ihr Unvermögen eingestehen, ihre Unwissenheit, ihre Ohnmacht, ihre absoluten Grenzen. Ja, und Gott führt auch uns immer wieder an unsere Grenzen. Nicht, weil er uns nicht liebt, sondern im Gegenteil. Weil er möchte, dass wir erkennen, dass wir absolut von ihm abhängig sind, dass wir ihn wirklich brauchen, an jedem Tag, in jeder Sekunde unseres Lebens. Damit wir uns nicht einbilden, wir können alles, yes we can. Uns wird ja schon seit langer Zeit eingetrichtert, wir können diese Pandemie besiegen, wir Menschen, wir können das. Nur einer kann das. Wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand. Wir sind begrenzt, ihr Lieben, und wir müssen mit diesen Grenzen leben. Unser Handeln ist begrenzt. Unsere Zeit ist begrenzt. Unsere Kraft ist begrenzt. Unser Verstand ist begrenzt. Und genau das mussten damals diese Wahrsagepriester eingestehen. In Vers 10 folgende, da sagen sie, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Eigentlich zu schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Die Wahrsagepriester sagten hier die Wahrheit. Sie konnten dieses Rätsel nicht lösen. Sie konnten dem König nicht den Traum sagen, den er geträumt hatte. Und darüber war der König sehr aufgebracht, zornig, so richtig wütend. Er ließ sofort den Befehl, alle Weisen von Babel umzubringen. Der Befehl wurde öffentlich bekannt gemacht und auch Daniel und seine Freunde wurden gesucht, damit man sie töten konnte. Die Todesgefahr schwebte über ihnen. Fassen wir zum ersten Teil kurz zusammen. Wir sehen hier in unserem ersten Teil die dunkle Seite, die Ohnmacht dieser Welt. Wir lesen von Unruhe, einer schlaflosen Nacht des Königs. Der Nebukadnezar hatte eine gewisse Strategie zur Angst- und Sorgenbewältigung. Aber er suchte seine Hilfe im Okkultismus, bei Wahrsagern, Traumdeutern, Magiern. Er hatte Sehnsucht nach Erkenntnis. Er wollte wirklich die Dinge verstehen, die vor sich gingen. Und er wollte mehr von der Zukunft wissen. Aber er suchte seine Hilfe an der falschen Stelle. Die Traumdeuter, die helfen sollten, sie waren selber hilflos, mit Grenzen. Da half auch nicht die Androhung von Strafe. Ich werde euch in Stücke hauen und eure Häuser zu Misthaufen machen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Es gab auch kein Vertrauen. Der König vertraute ihnen nicht. Er sagte, ihr habt euch verabredet, ihr wollt lügen und betrügerische Worte reden. Der König war ärgerlich und zornig über das Unvermögen. Er gab den Befehl zur Tötung und letztlich war da die Todesgefahr für alle Weisen in Babel. Wir sehen hier im ersten Teil unseres Textes die Welt, in der wir leben, dieses Weltsystem, das ohne Gott zurechtkommen will, das Gott immer mehr an den Rand drängt und ausklammert. Das kann uns kein tragfähiges Fundament für unser Leben bieten. Es herrschen Unsicherheit, Unfrieden, Unruhe, Unmöglichkeiten, Hilflosigkeit, eine Ohnmacht, die mit menschlichen Möglichkeiten oder sogar auf okkulten Wegen beseitigt werden soll, die aber nie beseitigt werden kann. Versteht mich nicht falsch, diese Welt hat natürlich auch viele schöne Dinge zu bieten. Und unser Gott gönnt uns viele gute Dinge. Aber es geht um den Punkt, verlassen wir uns auf diese Dinge? Hängen wir unser Herz daran oder nicht? Die Möglichkeiten dieser Welt sind immer begrenzt. Darum vertraue nicht auf diese Welt. Zweitens, vertraue allein auf Gott, den Herrn. Diese Todesgefahr, die schwebte auch über Daniel und über seinen Freunden. Aber wie reagierte er? Ließ er sich von dieser Unsicherheit, von dieser Unruhe anstecken? Nein. Im zweiten Teil unseres Textes sehen wir genau das Gegenteil von dem, was wir im ersten Text lesen. Daniel machte sich nicht von Menschen abhängig. Er wählte eine ganz andere Strategie. Die Strategie der Abhängigkeit von Gott. Er wagte mutig, aber auch demütig Schritte im Glauben. Wir können hier 7 verschiedene Aspekte der Abhängigkeit von Gott erkennen. Und diese Prinzipien, die können wir auch auf unser Leben anwenden. Sie sollen auch eine Ermutigung für uns sein, Schritte im Glauben zu wagen. Erstens, Abhängigkeit von Gott bewahrt uns nicht vor Nöten. Daniel und seine Freunde vertrauten auf Gott, den Herrn. Und trotzdem waren auch sie genauso wie alle anderen Weisen verletzt. von diesem Urteil betroffen. Die Todesgefahr schwebt auch über ihnen. Gott hatte das zugelassen. Zweitens, Abhängigkeit von Gott schließt nicht den eigenen Verstand aus. In Vers 14 lesen wir, dass Daniel, dem Obersten der Scharfrichter, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten begegnete. Daniel erkundete erst einmal die Lage. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist so ein strenger Befehl überhaupt ausgegangen vom König? Drittens, Abhängigkeit von Gott erfordert trotzdem eigenes Handeln. Daniel wartete nicht erst ab, ob Gott doch noch irgendwie eingreifen würde. Sobald er davon gehört hatte, was der Hintergrund war von diesem strengen Befehl, ging er zum König hinein und bat um eine Frist. Das erforderte Mut, denn der König hatte vorher ja gerade den anderen Wahrsagepriestern vorgeworfen, ihr wollt ja nur Zeit schinden. Wir sehen hier aber auch schon, dass Gott Gnade und Gunst gab für Daniels Handeln, dass er seine Hand über ihn gehalten hat. Viertens, Abhängigkeit von Gott verlangt absolutes Vertrauen auf den Herrn. Daniel bat den König um eine Frist. Wozu? Vers 16 lesen wir das. Damit er dem König die Deutung des Traumes verkünden könne. Ihr Lieben, wir sehen hier die Zuversicht, die Daniel hatte. Diese Gewissheit des Glaubens. Dieses Vertrauen in seinen großen Gott. Wir haben es vorhin gesungen. Mein Gott ist der Größte. Das hatte Daniel wirklich geglaubt. Er wusste, mein Gott kann helfen und mein Gott wird helfen. Eingreifen. So fest rechnete er mit Gottes Handeln. Für so groß hielt er Gottes Macht. Fünftens, Abhängigkeit von Gott sucht Gemeinschaft mit dem Herrn und mit Glaubensgeschwistern. Daniel beriet sich nicht erst mit allen möglichen Kollegen, die da so rumliefen, oder verkündete, ja, wir haben noch Zeitaufschub bekommen. Nein, er zog sich in sein Haus zurück, er teilte diese Sache mit seinen Freunden, mit seinen Gefährten, Hanania, Misael, Asaja. Ihr Lieben, wir sind keine Einzelkämpfer. Gott hat uns als Team zusammengestellt, auch so wie wir heute hier sitzen. In der Gemeinde, im Hauskreis, in der Ehe, in Freundschaften. Nutzt die Gelegenheiten zum gemeinsamen Gebet. Immer wenn euch diese Gelegenheit bietet. Erkämpft euch diese Zeit, denn der Feind will genau das verhindern, dieses gemeinsame Gebet. Daniel wollte mit seinen Freunden zusammen beten, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Es ging hier ums Ganze, ums Leben. Kennt ihr die Notrufnummer Gottes? Es ist nicht die 144, auch nicht die 1450. Es ist die 5015. Psalm 50, Vers 15, da steht, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ja, darum geht es, liebe Geschwister. Darum geht es letztlich immer um Gottes Ehre. Diese Not war echt. Diese Todesgefahr schwebte auch über Daniel und über seinen Freunden. Aber Daniel wusste ganz genau, wo er mit seiner Not hingehen konnte, welches die richtige Adresse war. Wie ist unsere Reaktion auf Krisenzeiten? Können auch wir ruhig und gelassen bleiben? Wir dürfen wissen, dass unser Herr wirklich alles in seiner Hand hat. Er hat die Kontrolle über alles. Rechnest du mit Gott in deinem Alltag, mit seinem Handeln, seinem Eingreifen? Ganz konkret? Wir können von Daniel noch etwas lernen. Daniel war demütig. Er war von Gott begabt, beschenkt mit einem außergewöhnlichen Verstand. Er hatte wunderbare Fähigkeiten bekommen. Das hatten wir zum Ende des ersten Kapitels gelesen. Aber er wusste, ich bin absolut abhängig von Gott. Nur er kann mir offenbaren, was der König geträumt hat. Daniel setzte sein Vertrauen nicht in seine eigenen Fähigkeiten. Er wusste, meine Fähigkeiten sind nichts wert, wenn ich sie nicht in Abhängigkeit vom Herrn und zu seiner Ehre einsetze. Und für uns gilt genau das Gleiche. Vertraue nicht auf deine Fähigkeiten. Das sage ich mir auch. Lasst uns nicht auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Und auch nicht auf unsere geistlichen Gaben. Lasst uns unsere Gaben und unsere Fähigkeiten immer in Abhängigkeit vom Herrn, unter der Leitung des Heiligen Geistes und zu seiner Ehre gebrauchen. Wie ging es in unserer Geschichte weiter? Gott erhörte das Gebet der vier Freunde. Gott offenbarte Daniel das Geheimnis bei Nacht in einem Gesicht. Gott zeigte, was der König Nebukadnezar geträumt hatte und auch die Deutung des Traumes. Daniels Antwort ließ nicht lange auf sich warten und sie verdeutlicht das sechste Prinzip der Abhängigkeit von Gott. Abhängigkeit von Gott zeigt sich in Dank und Anbetung. Daniel stimmte einen wunderbaren Lobpreis an. Wir erfahren hier einiges von Gottes Eigenschaften. Zuerst, Gott ist ewig. Ihr Lieben, unserem Gott gehört das Lob in alle Ewigkeit. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. So startet Daniel seinen Lobpreis. Zweitens, Gott ist der Herr der Zeit. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. So betet Daniel weiter. Und das ist auch für uns ein Trost. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Er allein hat die Kontrolle. Denn er ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Drittens, Gott ist souverän und allmächtig. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das bedeutet zugleich, unser Gott ist auch der Herr der Geschichte. Er steuert sie. Jede Autorität kommt von Gott. Viertens, Gott ist die Weisheit in Person. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Liebe Geschwister, auch das gilt für uns, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott wird von Daniel gepriesen, verherrlicht, weil Gott die allein einzig wahre Quelle von Weisheit ist. Gott ist allwissend. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. So betet Daniel weiter. Gott weiß alles, auch über dich und mich. Beunruhigt dich dieser Gedanke? Macht er dir vielleicht Angst, dass unser Gott alles über dich weiß? Das soll es nicht. Es soll dir Vertrauen schenken. Unser Gott kennt dich und deine Situation ganz genau. Er weiß, in welcher Situation du bist, ob du gerade fröhlich bist, ob du traurig bist. Du kannst in jeder Lage, zu jeder Zeit zu unserem Gott kommen. Ein großes Geschenk. Aber, ja, Gott weiß alles. Aber es soll uns auch Ehrfurcht lehren. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Gott ist heilig. Daniel betet weiter, bei ihm wohnt das Licht. Gott ist das Gute in Person, er ist rein. Keine Sünde kann in seiner Gegenwart existieren. Am Ende unseres Textes sehen wir, dass Daniel eine ganz persönliche Gottesbeziehung hatte. In Vers 19, da redet er Gott noch als Gott des Himmels an. Das klingt irgendwie etwas distanziert. Hier aber sagt Daniel Lob und Dank dem Gott meiner Väter. Hier wird das Gebet sehr persönlich, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt hast wissen lassen. Und es wird auch gemeinschaftlich. Er bezieht seine Freunde jetzt mit ein. Was wir von dir erbeten haben, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Liebe Geschwister, Gott nahm im Leben von Daniel den ersten Platz ein. Wie ist es bei dir? Nimmt Jesus den ersten Platz in deinem Leben ein? Dann zeig ihm das. Wenn du zum Beispiel Gebetserhörungen erlebt hast, dann dank ihm auf der Stelle, bete ihn an, direkt. Ein letztes Prinzip, Abhängigkeit von Gott setzt richtige Prioritäten. Zuerst kamen Dank und Anbetung und erst danach ging Daniel zum König. kurze Zusammenfassung vom zweiten Teil. Wir sehen hier im zweiten Teil die helle Seite. Vorher war es die dunkle Seite, die Ohnmacht dieser Welt. Hier sehen wir die helle Seite, die Allmacht Gottes. Wir haben gehört von klugen und von verständigen Worten, von Mut und Demut, von absolutem Vertrauen. Nebukadnezar hatte kein Vertrauen in seine Wahrsagepriester. Wir lesen von einer Gewissheit im Glauben. Daniel hatte Glaubensgeschwister an seiner Seite. Sie konnten gemeinsam in der Not beten. Zu Gott, der Barmherzigkeit schenken kann. Dann sind Lobpreis und Dank in diesem Teil sehr wichtig. Gott wird in wunderbarer Weise beschrieben. Er offenbart Geheimnisse. Im ersten Teil blieb alles im Dunkeln. Bei ihm allein sind Weisheit und Macht. Er hat die Kontrolle. Er zeigte die Lösung des Problems. Und das bedeutete in diesem Fall sogar Leben. Leben für alle Weisen in Babel. Daniel suchte seine Hilfe an der richtigen Stelle. Und auch ich habe in meinem Leben oft erfahren dürfen, dass unser Gott ein großer, ein wunderbarer Gott ist und helfen kann. Wir sind vor etwas über 10 Jahren nach Österreich gezogen. Wir haben vorher bei Stuttgart gewohnt und ja, wir haben dann von dort aus Wohnungen und Häuser im Internet gesucht. Wir waren 2-mal in Graz. Einmal haben wir 5 Objekte angeschaut, einmal 6. Beim ersten Mal, wo wir da waren, haben wir allen Maklern abgesagt, bis auf einer Maklerin, die uns ein Reihenhaus gezeigt hatte. Und das war eigentlich etwas zu teuer für uns, deshalb haben wir das erstmal zur Seite geschoben. Beim zweiten Mal haben wir uns für eine Dachwohnung in Puntigam entschieden und der Vermieter hat sich nicht mehr gemeldet. Ich habe dann nachgefragt irgendwann und er hat gesagt, nein, er hat das schon wem anders vergeben und es waren nur noch 2 Monate bis zum Umzug und dann wird man natürlich unruhig. Jetzt fangen wir wieder von vorne an mit dem Suchen und das ist nicht so leicht, alles über Internet, wenn man nicht vor Ort ist und eigentlich auch keinen richtig kennt hier in Graz. Und dann hat Gott aber Ruhe in mein Herz gegeben. Es war abends. Und er hat mir irgendwie gesagt, das Erste vom ersten Mal, das Einzige, weiß nicht bis heute nicht, warum wir da nicht abgesagt hatten, das ist es. Ich habe gesagt, Herr, aber das ist nicht mehr im Internet drin, schon seit langer Zeit, das ist weg. Nein, das ist es. Okay, ich habe ruhig geschlafen, den nächsten Morgen habe ich im Internet geschaut und siehe da, es war drin. Es war wieder da, wir haben die Maklerin sofort kontaktiert und konnten alles regeln. Und ja, in diesem Reihenhaus wohnen wir seit über 10 Jahren. Unser Gott ist groß. Er kann. Ja, Gott, der Herr, allein kann uns ein tragfähiges Fundament für unser Leben bieten. Bei ihm herrschen Sicherheit, Frieden und Ruhe. Er ist ein Gott der Möglichkeiten, ein Gott der Hilfe. Er ist der allmächtige Gott. Darum vertraue allein auf Gott, den Herrn. So bleibt am Schluss nur die Frage, welche Strategie willst du für dein Leben? Vertraust du auf diese Welt oder vertraust du auf Gott, den Herrn? Ich möchte dich heute wirklich ermutigen, vertraue nicht auf diese Welt. Auch wenn die Fassade äußerlich so schillernd und glitzernd ist, wenn sie scheinbar so viele Möglichkeiten zu bieten hat. Diese Möglichkeiten sind immer begrenzt. Immer. Vertraue stattdessen allein auf Gott, den Herrn. Er ist der allmächtige Gott. Bei ihm sind wir immer an der richtigen Adresse. Er ist nicht der Gott der Unmöglichkeiten, sondern der Gott der Möglichkeiten. Und darum ist dies die beste Strategie für dein Leben. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, bitte hilf du uns, dass wir dir an jedem Tag unseres Lebens vertrauen, dass wir dir unser Leben immer wieder neu hingeben und uns abhängig machen von dir. Bewahre uns vor falschen Wegen, bitte, und leite du uns, dass wir ein Leben führen können zu deiner Ehre. Ja, jeder für sich, aber auch wir alle in der Gemeinschaft. Amen.